Also ich glaube, wenn wir als Führungskräfte anfangen, schlechte Laune zu haben oder den Kopf unter den Arm nehmen, dann werden wir die Mitarbeiter ja nicht halten und wir werden auch keine neuen Mitarbeiter. Das merken die ja sofort. Also in herausfordernden Zeiten ist es absolut wichtig, dass wir auf Chancen gucken. Das tun wir auch gerade wieder. Wir haben ja auch, sind ja auch geschlagen von den ein oder anderen Zöllen und Zollthemen, die dann so plötzlich reinrauschen. Und das haben wir immer wieder bespielt, auch in Covid-Zeiten. Natürlich ist das eine Herausforderung, aber es ist auch immer eine Chance.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaraccia und Harald Fortmann.
Tradition ist kein Widerspruch zur Transformationswillen. Und doch prallen die traditionsreichen Unternehmen häufig Innovationsdruck und gewachsene Strukturen aufeinander. Wie gelingt der Spagat zwischen Bewahren und Erneuern? Was braucht es, damit Transformationsprozesse und Kulturwandel nicht nur geplant, sondern auch gelebt werden? Mein Name ist Joy Tanaraccia und bei mir ist Harald Fortmann.
Moin auch von meiner Seite. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Leadership Edition. Unser heutiger Gast verantwortet seit über 5 Jahren als Group CFO nicht nur alle Finanzbereiche. Er gestaltet auch den kulturellen Wandel der TESA SE, die mit einem im Frühjahr ausgezeichneten KI-Empowerment-Programm Maßstäbe in Sachen KI-Transformation und digitaler Zukunftsfähigkeit setzt. Willkommen, Dr. Jörg Diesfeld, zum Podcast Suits & Sneakers in der Leadership Edition.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Jörg, in Deutschland verbinden die meisten Menschen mit TESA vor allem mit dem TESA-Film für Kundinnen und Kunden zu Hause. Ihr macht aber noch viel mehr. Kannst du unseren Zuhörern einen kurzen Überblick über TESA und deine Rolle geben, bitte?
Ja, in der Tat ist das natürlich sehr stark geprägtes Unternehmen durch den TESA-Film, den es ja schon sehr, sehr lange gibt und immer wieder auch in verschiedenen Anwendungen. Das ist das klassische Konsumergeschäft bei TESA, was es seit 125 Jahren mittlerweile gibt. Wir sind aber tatsächlich viel, viel mehr. Wir sind ein globales Industrieunternehmen, was sich sehr stark positioniert, so nennen wir das, innovative Klebetechnologien. Unser Hauptgeschäft ist der Industriebereich. Was heißt Industriebereich? Was versteckt sich dahinter? Das sind verschiedene Kunden in der Automobilindustrie, alle großen Automobilhersteller. Wir haben, das ist auch bekannt, diverse Kooperationen, unter anderem mit der Firma Zeiss und Bosch, wo wir sehr erfolgreich über neue Anwendungen gemeinsam reden. Das ist ja ein Geschäft, was sehr stark davon lebt, dass man im engen Austausch mit den Kunden gemeinsam Lösungen erarbeitet. Wir haben alle großen Smartphone-Hersteller dieser Welt als Kunde. Und ganz interessant, weiß vielleicht auch nicht jeder, in jedem Smartphone sind bis zu 70 Klebebänder. Das ist eine ganz schöne Technologie für Smartphones, weil sie sehr performant ist, weil sie sehr speziell auch gecustomized werden kann, eine richtige Größe haben kann. Und da sind wir sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Und darüber hinaus haben wir große Kunden in der Printindustrie, in der Verpackungsindustrie, überall dort, wo insbesondere dann eben Klebelösungen, doppelseitige Klebebänder sind es dann meistens von Relevanz sind, dann nutzen wir das natürlich auch das einseitige Klebeband wie den TESA-Film. Das machen wir weltweit. Wir sind an 59 Standorten oder 59 Büros in der Welt haben wir mit über 5400 Mitarbeitern, also auch nicht so ganz klein. Wir haben ein Headquarter hier in der Nähe von Hamburg in Norderstedt, in der Nähe vom Flughafen, 5 regionale Standorte, Regionalzentren, die für die entsprechenden Regionen dann verantwortlich sind, für Nordamerika, für Lateinamerika, für die Region META, für die Region Europa und dann noch für Asien und für Asia Pacific und für Greater China. Wir haben mittlerweile 6 große globale Werke, sodass wir uns auch vor Ort gut liefern können. Und wir haben sogenannte Customer Solution Center. Ich habe das ja gerade schon kurz erläutert. 11 sind es mittlerweile, wo wir im engen Schulterschluss mit unseren Kunden gemeinsame Lösungen erarbeiten. Und das Ganze machen wir eben, wie gesagt, mit einem Team in 59 Büros. Und ja, das hat uns in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht. Freuen wir uns sehr drüber. Und das treibt mich natürlich auch sehr um. Joy, du hast es vorhin gesagt, bei 2020 bin ich bei TESA. Ich habe die Verantwortung für alle klassischen Finanzbereiche, also Buchhaltung im weitesten Sinne, Controlling, Legal, Tax, so was da alles so dazugehört. Habe auch die Verantwortung für Procurement, für den Einkauf weltweit und auch für unsere IT, die wir mittlerweile nicht mehr IT nennen, sondern digitale IT, weil wir sehr stark, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, sehr stark auch auf das Thema Digitalisierung fokussieren. Was aber jetzt mal neben den eher normalen harten Fakten, was Verantwortungsbereiche angeht, viel interessanter ist, dass wir sehr viel kulturelle Veränderungen machen im Unternehmen seit vielen Jahren. Und in der Rolle als CFO bin ich ja nicht nur für die klassischen Bereiche, wie ich sie gerade genannt habe, verantwortlich, sondern natürlich auch für den kulturellen Wandel. Und das macht mich viel Freude. Wir haben eine große, kraftvolle Transformation begonnen vor vielen Jahren im Vorstandsteam mit gemeinsam natürlich unserem Senior Management Team und den Kollegen. Und ich sehe das so, wir sind natürlich sehr mittelständisch geprägt, aber wir sind auf dem Weg zu einem modernen, digital getriebenen, globalen Industrieunternehmen. Und das ist eine Komplexität, die ist auf der einen Seite natürlich sehr herausfordernd, auf der anderen Seite macht es so viel Freude, weil man viel gestalten kann. Und in der Finanzrolle ist man natürlich an vielen, vielen Themen at its heart, kann eine Menge Themen entdecken und mit der Zahlenhoheit, die wir natürlich haben, auch viele Themen in die Wege leiten, neue Geschäftsmodelle diskutieren, Prozesse neu definieren. Und das macht mir viel Freude, mit meinem Team das zu bearbeiten.
Danke für die Einordnung. Ich glaube, das ist nochmal wichtig auch gewesen zu verstehen, ne, weil Tesa in der Tat, wie du ja schon sagst, der Tesa-Film, den kennt jeder, aber wie stark hier in der Industrie verwandelt sind. Ich finde das immer super spannend, auch was du gerade gesagt hast zum Thema Smartphones, auch wenn es für mich nur eine Marke gibt, aber es haben mehrere von und genau. Ich hatte früher mit einem Düsseldorfer Wettbewerber von euch viel zu tun, habe dann den digitalen Bereich auch im medizinischen Bereich aufgebaut und wie viel auch Klebstoff im Auto ist, fand ich immer so faszinierend, weil ich immer dachte, da sind Schrauben drin und nicht so viel Klebstoff, aber da sind ja unglaublich spannende Insights und ich glaube auch einer der tollen Sachen an unserem Job, dass wir eben solche Sachen dann auch mal reinstoppern können und Werksführung machen können.
Harald, man muss immer gucken, Klebeband ist nicht Klebstoff.
Klebstoff. Richtig,
ja, das ist genau. Richtig. Das ist
für den Laien klebt alles, Hauptsache. Ja.
Genau, für den Laien klebt es alles. Genau. Für uns ist es schon eine wirklich fundamental andere Technologie und das macht uns auch erfolgreich, weil wir eben in diesen Klebelösungen, so wie wir sie nennen, mit den Klebebändern eben unsere Nische da bearbeiten und das auch sehr erfolgreich machen.
Du hast das gerade so charmant in so einem Nebensatz gesagt und natürlich bin ich auch für diese Veränderung, für den Wandel in der Kultur verantwortlich. Und jetzt komme ich natürlich mit meinem Mann an Digitalbrille rein und sage, also erstens überhaupt nicht natürlich, weil der CFO eigentlich bei wenigen Unternehmen wirklich der Treiber eigentlich des Wandels ist. Oftmals wirft man sogar im CFO vielleicht sogar vor, er ist eher derjenige, der es ausbremst, weil Wandel heißt auch erstmal ein Investment natürlich. Und vielen wird ja auch nachgesagt, die Langfristigkeit ist gar nicht so im Blick, sondern die Quartalszahlen, gerade bei börsennotierten Unternehmen und so weiter. Aber du sagst das gerade so charmant und wir hatten es ja eingangs gesagt, ihr habt ja eben auch eine Auszeichnung gerade bekommen für euer KI-Empowerment. Ein ganz, ganz wichtiges Thema für die deutsche und europäische Industrie ja momentan, Upskilling im Bereich KI. Die Welle rollt gerade mit einer Geschwindigkeit, digitale Transformation war da nichts dagegen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was sagen, wann und warum ihr entschieden habt, eben dieses Upskilling, dieses KI-Empowerment zu starten.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, da bin ich wirklich sehr stolz auf Tesa, auf das Team, was wir da erreicht haben. Denn als ich zu Tesa kam, hatten wir ganz andere Herausforderungen. Da haben wir uns mit dem Thema KI oder Digitalisierung gar nicht so beschäftigen können. Denn wir waren kurz vor der Covid-Krise, wo wir dann ja alle abgesoffen sind und weggegangen sind ins Homeoffice, haben wir ganz andere Baustellen. Und unsere Baustelle war damals das Thema ERP-Rollout. Das haben wir schon einige Jahre vorher begonnen, war also nicht der Startpunkt, hatten auch schon die ersten Rollouts gemacht. Aber das war ein schwieriges Projekt, wie das immer so ist bei so Großprojekten. Man nimmt sich dann eine Menge vor und will das ganz schnell und ambitioniert durchziehen und dann stellt man fest, na, ist dann doch, der Teufel steckt im Detail. Und so war es dann auch. Und wir mussten uns in 2020 diesbezüglich erstmal neu erfinden. Und das war ein wichtiges Projekt und rückblickend ein wichtiges Enabling-Projekt für uns in der Digitalisierung, denn wir haben uns da befreit von dem Problem. Wir haben das gesamte ERP-Thema neu aufgestellt mit einem Programmmanagement, mit neuen Personen, die da auch sehr kompetent uns durch das Programm bis heute leiten. Natürlich einige Veränderungen in 5 Jahren, aber insgesamt haben wir aus der Baustelle einen Erfolg gemacht. Und das ist so wichtig, weil ohne eine stabile Basis musst du nicht anfangen, über Digitalisierung und KI nachzudenken. Und ohne nur eine stabile und ein stabiles Team auch, was an sich glaubt, was auch mittlerweile wirklich selbstbewusst ist und sagt, wir können bei Tesa eine Menge, musst du dir auch nicht die neuen Themen vornehmen. Und von daher ist es für mich so wichtig, zurückzuschauen bei so einem Thema. Das ist auch ein wichtiger Enabler, da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu, weil übers ERP generierst du natürlich eine Menge an Daten. Ja, also da ist so viel, was wir verwenden können und das ist uns zum damaligen Zeitpunkt ja noch gar nicht klar gewesen, dass da die KI-Welle, die rollt ja jetzt noch nicht so lange, noch nicht 5, 6 Jahre in dieser Intensität. Wir haben dann begonnen, so ein bisschen auch zu testen, Machine Learning-Themen zu bauen in unseren Werken. Wir haben ja, das ist ja der nächste Punkt, wir haben ja eine gigantische Datenmenge in den Werken. Ja, was wir an Maschinen da haben, die täglich ja über längere Zeiträume Daten generieren, das ist für uns ein wesentlicher Enabler für alles das, was wir in der KI machen. Und das in den Griff zu kriegen, geht natürlich nur dann, wenn du deine Hausaufgaben an den Basisthemen auf die Reihe bekommen hast. Und das haben wir hinbekommen. Wir haben jetzt noch ein Jahr, vielleicht nur kurz dazu, noch ein Jahr und dann sind wir weltweit, und das, glaube ich, ist auch in Deutschland nicht so häufig der Fall, wir sind weltweit auf einem, erstmalig auf einem SAP-Template und wir sind auf der modernsten Release-Version von HANA mittlerweile. Das heißt, dann können wir auch richtig in die Optimierung unserer Prozesse und unserer Systeme weiter einsteigen. Das Thema KI, generative KI, kam dann ehrlich gesagt in 2023 auf, als ich mit meinem Vorstandskollegen, CEO-Kollegen zusammensaß und wir irgendwie gesagt haben, Mensch, KI, da ist doch was, da müssen wir doch mal ran. Das müssen wir uns doch mal anschauen. Was können wir denn da tun, ohne dass wir die Organisation überfordern? Denn auch 2023 war das ja noch nicht so in aller Munde, wie es jetzt heute der Fall ist. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben eine kleine Taskforce gegründet. Wir haben gesagt, wir machen so eine KI-Initiative, da konnten sich Mitarbeiter drauf bewerben und der Preis war dann, wenn sie eine gute Idee hatten, dass sie es im Vorstandsteam präsentieren durften. Ich glaube, das war sogar ein ganz guter Preis, das war auf jeden Fall ein gutes Enablement und da haben sich dann einige Personen, die da Lust zu hatten, zusammengefunden, haben einige Use Cases entwickelt, Ideen generiert und damit kam so ein bisschen die Welle auf im Unternehmen. Mensch, da passiert ja was, was machen die denn da gerade und was kann man denn damit eigentlich anfangen? Da waren wir weit entfernt von ChatGPT oder Copilot oder sonst was, sondern einfach nur mal dran nachdenken, was kannst du mit generativer KI an Veränderungen, Verbesserungen, Effizienzen schaffen. Das war ganz spannend, weil es ja letztendlich auch die Erkenntnis getrieben hat, nach Jahren von, ich sag das mal, Grundlagenarbeit und Stabilisierung, dass wir über solche Technologien wirklich in großartige Effizienzen kommen können, dass wir uns ganz neu erfinden können. Und da haben wir uns auch ein Stück weit Unterstützung geholt. Ich glaube, auch das ist wichtig in so einer Phase, dass man nicht denkt, man muss alles selber machen, sondern hier und da auf die entsprechenden Anbieter im Markt zu gehen. Und das haben wir sehr früh gemacht. Das ist auch bekannt. Wir arbeiten mit Snowflake zusammen, die uns sehr stark unterstützt haben, diesen Wildwuchs an Daten in unseren Werken zu strukturieren, Data Lake zu bauen, die Daten an einem Ort verfügbar zu machen. Und sie auch so verfügbar zu machen, dass man mit ihnen arbeiten kann. Da waren wir sicher nicht kompetent und dann holt man sich einen Partner und der Partner findet es auch toll, weil wir sind ja ein schöner Use Case für die. Also es ist so ein schöner Win-Win Case. Am Ende ist es dann natürlich einfach der logische nächste Schritt. Wenn du deine Daten strukturiert hast, dann kannst du auch über KI reden. Wenn du die nicht im Griff hast, brauchst du auch nicht mit KI anfangen. Und das war für uns auch eine Lernkurve, die wir mitgegangen sind. Dann haben wir natürlich die etablierten Partner, so wie SAP, habe ich schon erläutert, aber auch mit Microsoft haben wir eine Menge gemacht. Ich bin mit meinem CEO-Kollegen dann auch mal zu Microsoft gefahren. Wir haben uns vor Ort da das alles Tolle, was es so gibt und was noch kommt, angeguckt und das inspiriert einen natürlich auch. Also wir haben uns einfach mit dem Thema beschäftigt und das haben die Mitarbeiter, glaube ich, auch sehr wahrgenommen, dass wir das im Vorstand sehr wahrnehmen und uns damit selber auch beschäftigen. Ich würde rückblickend auch sagen, wir haben ganz bewusst einen anderen Weg gewählt, als es vielleicht viele andere Unternehmen machen. Wir wollten nicht nur pilotieren, ja, nicht nur 30 Pilotprojekte, sondern lass mal was machen und wirklich in eine Veränderung bringen. Das heißt, wir haben frühzeitig auch investiert, gar nicht viel Geld. Aber wir haben gesagt, das kostet etwas und das ist vielleicht auch ein bisschen Testing, Test and Run. Aber damit haben wir Interesse geschaffen bei den Mitarbeitern. Und seit 2025, das vielleicht noch ganz kurz, haben wir durchaus eine Investition vorgenommen. Wir haben jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, der wollte, eine Copilot-Lizenz zu bekommen. Das ist durchaus ein Investment. Wir haben das aber nicht als Push gemacht. Wir haben gesagt, jeder, der möchte, kann. Jemand, der nicht will, muss auch nicht. Das ist also free choice. Und nach wenigen Wochen hatten wir mehr als 3000 registrierte Nutzer. Das halten wir natürlich auch nach. Wie weit wird das genutzt und halten auch nach, wo die Effizienz ist. Aber damit, glaube ich, haben wir eine, das passt ja so wunderbar zu TESA, zu diesem Innovationshaus. Wir haben Technologieoffenheit und auch eine Stück weit Technologiebegeisterung geschaffen. Und in der Phase, in der wir alle gerade sind, glaube ich, ist das eine riesengroße, wichtige Investition, dass du die Mitarbeiter mitnimmst, dass du darüber redest, was wir verändern, was wir tun Und wir sind ein Innovationshaus, das heißt, die Mitarbeiter sind sowieso sehr offen Innovationen gegenüber und das war eigentlich ein perfekter Win-Win in der Situation und das treibt uns jetzt.
Und trotzdem möchte ich nachfragen, weil ja, ihr seid Innovationshaus, das ist verstanden und am Ende des Tages ist es Mindset. Ne? Ob das jetzt Digitalisierung, ob das jetzt KI ist, das ist Mindset, das hat nichts mit Alter oder sonstiges zu tun, sondern es ist eine Mindset-Frage. Glaubst du trotzdem, dass indem ihr so begeistert seid, und das erlebe ich ja relativ selten, dass auf der Top-Ebene eigentlich diese Impulse kommen, sondern die kommen eigentlich eher aus dem Mittelmanagement in der Regel. Wir haben ein anderes sehr, sehr prominentes Hamburger Beispiel, seid ihr sicherlich auch im Austausch mit Stefan Seifert und seinen Kollegen bei Körber, die ja auch genau das gemacht haben, gesagt haben, wir pumpen uns erstmal mit Wissen zur Digitalisierung voll und dann gehen wir auf die Mitarbeiter. Und glaubst du, dass das vor allem das Rezept ist, die Menschen bei euch mitzunehmen, dass die gemerkt haben, ihr steht wirklich dahinter, ihr seid begeistert, ihr habt, also ihr lasst euch auch davon treiben und baut da auch eine Fehlerkultur auf, dass das dann automatisch dann auch eher das mitnimmt, als wenn es eben aus dem Mittelmanagement oder aus dem Team selber kommt. Also stinkt der Kopf, der Fisch vom Kopf oder riecht er vielleicht auch mal gut vom Kopf? Ist es das, was treibt?
Ja, also ich würde das 100% unterschreiben. Ich habe natürlich nicht die Statistik von anderen Unternehmen. Ich kann für uns reden und Gefühl und ich habe natürlich auch Kontakt dazu, dem einen oder anderen Unternehmen und habe auch die ein oder andere Panel-Diskussion jetzt mitgemacht. Und ich glaube wirklich dran, in dieser jetzigen Phase mit der hohen Unsicherheit, die dieses Thema ja auch hat, das hat ja durchaus auch Fragen und kriegen wir das alles vernünftig sortiert und ist das alles, ist der Datenschutz sauber? Da gibt es ja auch viele Diskussionen und persönliche Daten, ist das alles unter Kontrolle? Da nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, wir glauben an dieses Thema, wir glauben an dieses Thema für unser Unternehmen, dass es uns zukunftsfähig macht. Wir glauben auch daran, dass wir es machen müssen. Es ist alternativlos. Wenn wir nicht mitmachen, werden wir irgendwann überholt. Und wenn wir es gut machen, können wir daraus aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, und da teile ich ja jetzt auch die Position meiner Vorstandskollegen mit, dann können wir daraus auch einen Wettbewerbsvorteil generieren. Wir können uns mit KI Dinge erarbeiten, die wir heute mit vielen zum Teil ineffizienten Prozessen bearbeiten müssen. Wir können schneller werden, auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Und ich habe das häufig gehört von Mitarbeitern, die mir zurückgemeldet haben, Mensch, ich finde das klasse, dass ihr euch damit so beschäftigt, dass ihr auch darüber redet, dass ihr euch darüber mitteilt, dass ihr in die Diskussion geht mit den Mitarbeitern, weil ich habe hier und da auch Fragezeichen, aber zu sehen, dass ihr euch damit beschäftigt, gibt mir eine gewisse Stabilität und zeigt mir auch, dass das der richtige Weg nach vorne ist. Und wir haben ja immer nur eine Entscheidung zu treffen, macht man es so oder macht man es so. Und wir haben jetzt diese Entscheidung vor anderthalb Jahren für uns so getroffen. Ich habe das Sponsoring übernommen im Vorstand für dieses Thema. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr Freude entwickelst du dafür auch, weil es einfach so brutal Veränderungen hervorruft, aber auch so viel Positivität auslösen kann und Begeisterung auslösen kann.
Ich finde das Wort Innovationshaus sehr attraktiv. Hört man selten von einem Unternehmen, das selbst von sich aus behauptet, Innovationshaus. Und das kann man ja auch bestätigen. Ich schaue immer so kritisch mit solchen Trendwörtern. KI, das nimmt ja jeder jetzt im Mund. Jeder glaubt, er ist der Experte. Und dabei haben wir vielleicht mal 2-3 Jahre auf dem Buckel an Expertise. Und trotzdem wissen schon viele, wie das Ganze läuft. Und wenn wir mal ehrlich sind, nimmt das Thema KI ja erst seit ChatGPT mit 3.5. hat es ja erstmal überhaupt Fahrt angenommen, ja. Und für alle anderen, auch für den, der nerdy-mäßig Bescheid weiß, war das ja nichts etwas, was man repräsentabel ist oder beziehungsweise ein Unternehmen weiterbringen kann. Meine Frage, groß ist denn der Wettbewerbsvorteil bei diesen immensen Datensätzen in so einem Traditionshaus, wie ihr es seid, einen Wettbewerb zu generieren und diese Business Intelligence, also diese Intelligenz der Organisation so weit mit KI nach vorne zu pushen, dass das ein deutlich neuer Innovationshaus wird, als es jetzt aus der Tradition herauskommt?
Ich würde das mal so beantworten. Wir haben ja, KI ist ja kein Selbstzweck. Also was uns leitet in der Strategie ist der hundertprozentige Fokus auf unseren Kunden. Dass wir dem Kunden, ich habe es ja vorhin erläutert, Lösungen anbieten, die dem Kunden helfen. Das ist gerade im Industriegeschäft ja ein sehr enges Miteinander. Da gibt es eine Spezifikation, versucht man dann gemeinsam zu entwickeln, entsprechend zu treffen und eine Lösung anzubieten. Das ist ein nicht immer ganz trivialer Prozess, der auch zum Teil über mehrere Jahre funktionieren muss. Ja, also wenn man in die Automobilindustrie geht und Sie sind im E-Vehicle-Umfeld unterwegs, Batterie, Verklebung etc., da gibt es viele Vertestungen, da gibt es hohe Anforderungen. Das ist also ein langer gemeinsamer Weg. Was wir natürlich versuchen anzubieten ist, dass wir sehr schnell Daten zur Verfügung stellen, die dem Kunden Komfort geben, dass unsere Klebelösungen performant sind, dass sie zum Beispiel feuerfest sind, dass sie gewisse Reißfestigkeit haben, dass sie Verlässlichkeit in der Qualität haben. Das können wir über KI-Lösungen zunehmend sehr schnell verfügbar machen. Wir haben uns eine Datenbank aufgebaut, wo wir, ich sage das mal, tonnenweise Blatt Papier, wo wir Vertestungen festgehalten haben. Das tun wir ja tagtäglich diverse Male in der ganzen Welt. Das haben wir bislang immer abgelegt, irgendwo in einem Verzeichnis. Und wenn dann jemand für einen Kunden etwas gesucht hat, dann muss er sich das zusammensuchen. Und dann war das auch ja mehr oder weniger okay, aber häufig auch nicht ausreichend. Und der Wettbewerbsvorteil für mich kommt bei einem solchen Thema, um nur mal das Beispiel zu nennen, dadurch, dass wir einfach schneller sind, dass wir auch die Granularität haben der Daten und mit diesen Daten sehr zügig dem Kunden Antworten geben können in einer Situation, wo er sich im Zweifel entscheidet, macht das mit uns, dann macht das mit jemandem anderen. Und das müssen wir uns natürlich weiterarbeiten. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade auch dabei, unser Labor-Informationsmanagementsystem neu aufzugleisen. Da werden also auch nochmal wieder neue Daten generiert. Das geht auch alles in unseren Datenlake rein. Wenn man das evolutionär sieht, immer wieder sich diesen Themen stellt, dann glaube ich auch, dass wir daraus entsprechende Wettbewerbsvorteile generieren können.
Ja, vielen Dank, Jörg. Aber noch eine konkrete Frage. Du erinnerst dich an die Zeit, wo das Internet nach Deutschland kam und wir noch zum Teil mit 50 Stunden AOL-CDs immer uns neu anmelden mussten, damit wir Internet so. Heute sitze ich in Frankfurt, habe nicht überall Internet. Ja, ich war auf Sri Lanka im tiefsten Dschungel, ich habe da vollen Ausschlag. Frage an dich, was glaubst du, ist das jetzt ein Hype oder glaubst du wirklich daran, dass dieses KI-Thema unsere Gesellschaft mitverändert oder ist es nur eine reine Corporate-Sache? Ist das nur, also wo siehst du gesellschaftspolitisch das Thema und wo siehst du, dass die Politik da auch ihren Teil bringen muss, aber auch wir als Unternehmer in uns gehen müssen und sagen müssen, okay, ist da jetzt eine Investition notwendig oder ist es nice to have?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die uns alle hier sehr umtreibt und mich auch mit umtreibt. Ich bin auch politisch natürlich interessiert. Ich würde es mal so setzen. Ich glaube, man muss nicht jeden Trend mitmachen, sollte man auch nicht. Also dieses zum Teil sehr ultimative Anpreisen, was natürlich von dem einen oder anderen Unternehmen auch kommt, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man hat einen Schritt gemacht, aber eigentlich drei Schritte zu wenig. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich tiefenentspannt, weil das ist natürlich ein Modell, wo jetzt einfach auch mit viel Unsicherheit versucht wird, sehr schnell Geld zu machen. Ich glaube ganz klar daran, dass uns das Thema nicht mehr weggehen. Ja, das wird Rollen komplett neu strukturieren. Und jeder, der sich mit KI beschäftigt, glaube ich, wird sich im Arbeitsmarkt sehr gut positionieren. Und der sich damit nicht beschäftigt, wird, glaube ich, über kurz oder lang eher ein Problem bekommen. Das glaube ich. Nicht in allen Bereichen, aber in den Bereichen, wo eben KI zum aktuellen Zeitpunkt einen Mehrwert hat, da muss man dranbleiben. Ja, und sich da dem Ganzen zu verweigern, ist, glaube ich, keine Lösung. Aber man muss es mit Augenmaß machen. Dieses Augenmaß, da gibt's ja keine feste Definition und auch kein Kochbuch, wie man es dann jetzt macht. Wir haben den Weg gewählt und den unterstütze ich auch, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir auch ein bisschen was zulassen, ein bisschen vertesten. Das machen wir in diesem Jahr und nicht zu früh nur drauf gucken, was es uns monetär bringt. Das ist jetzt vielleicht für einen CFO eine sehr waghalsige Aussage, aber gar nicht so sehr, weil ich glaube, man muss das Thema langfristig sehen. Und diese Kurzfrist, du hast es vorhin gesagt, Joy, diese Kurzfristthemen, ich bin jetzt hier der größte KI-Experte, denn den Anspruch haben wir gar nicht, werden wir auch nie sein. Da sind ganz andere Unternehmen, die viel mehr Budgets haben. Aber den Weg für sich selber zu erarbeiten und sich dem Thema zu nähern, sukzessiv mit der ein oder anderen Idee und mit der ein oder anderen Initiative, halte ich für absolut notwendig. Natürlich muss es auch einen flankierenden Rahmen geben. Der ist politisch natürlich vorgegeben über entsprechende KI-Acts etc. Das müssen wir uns natürlich auch angucken verantwortungsvoller Umgang mit Daten. Das ist für uns Standard und wir haben ja auch andere Datenthemen, Data Protection Team, die wir im Unternehmen betreiben, also auch nichts Neues. Das Ganze im engen Austausch natürlich mit den Mitarbeitern, da über Trainings auch entsprechende Unterstützung und Positivität zu erreichen, das tun wir. Was ist da der Anspruch an die Politik oder wie muss die Politik das mit begleiten? Naja, ich glaube nicht daran, dass uns die Politik den Weg weist. An vielen Stellen müssen wir es als Unternehmer ja sowieso tun oder als Unternehmen uns das den Weg erarbeiten. Das tun wir in unserem Rahmen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ich glaube, es ist richtig, sich an Diskussionen dazu zu beteiligen. Auch das tun wir, indem wir an Panel-Diskussionen, an Konferenzen etc. uns beteiligen und auch zuhören, aber auch unseren Beitrag leisten. Und ich glaube, das ist das, was auch den Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa dann nach vorne bringen wird, dass wir einfach nicht nur drauf gucken, was alles gerade ganz schlimm ist über eine KI, ja, und was sich alles gerade vielleicht noch nicht als sehr klar definiert darstellt, sondern dass man dem Thema sehr technologieoffen gegenübertritt und Dinge zulässt und hier und da wirklich auch ins Ausprobieren kommt. Da sind wir ja nicht unbedingt so besonders gut. Die Amerikaner kennen das ja, einige Jahre in den USA auch gelebt. Die kümmern sich da nicht so sehr drum. Ja, ist das gut? Will ich gar nicht kommentieren. Sicherlich nicht alles richtig. Wir müssen aber nicht nur auf die anderen gucken, wir müssen auf uns gucken. Und wir müssen es im Unternehmen machen. Wir müssen versuchen, den Weg fürs Unternehmen zu finden. Wir müssen uns beteiligen. Und wir müssen natürlich auch den politischen Diskurs mit begleiten und hier und da auch mit befüllen. Und ich glaube, das ist im Moment der Weg, der funktioniert, der auch erfolgsversprechend ist. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir als deutsches, immer noch sehr deutsch geprägtes Unternehmen, zumindest mit einem starken Standort hier in Deutschland, auf jeden Fall riesengroße Möglichkeiten haben, in dem Setup, in dem Rahmen, in dem wir uns da gerade bewegen, dieses Thema adäquat, aber eben auch nicht zu kraftvoll zu bespielen. Ja, AI wird uns nicht allein die Produkte verkaufen. Das ist auch ganz klar. Es ist eine Maßnahme, es ist eine flankierende Maßnahme. Der Fokus ist, wir müssen unsere Produkte verkaufen. Und wenn KI, und wir müssen mit dem Kunden arbeiten und eng mit dem Kunden arbeiten, das tun wir. Und wir müssen die Klebelösung so entwickeln, dass sie überzeugend sind. Und da kann KI uns unterstützen. Aber ich glaube auch nicht daran, dass wir über die KI jetzt in der Zukunft nur noch Innovationen betreiben. Da glaube ich auch nicht dran. Ja, also das ist die Balance, die wir finden müssen.
Und du setzt viele Ansatzpunkte. Ich glaube, ganz wichtig. Und ich mache 30 Jahre digitale Transformation jetzt schon mit. Und vieles ist für mich immer so, alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, ob du jetzt über die digitale Transformation, ob du über Mobile gesprochen hast oder ob jetzt über KI, das sind immer wieder die gleichen Sachen. Und es gibt auch viele Menschen, die immer sagen, so, ich setze das mal aus, das geht auch wieder vorbei. Das höre ich jetzt auch wieder und ich denke, Gott, ich bin wieder zurück in den Mitte-90ern oder Anfang 2000ern, wo man das eben viel gehört hat. Das heißt, ich habe immer dieses Bild auch aufgezeichnet von dem Zug und ich sage immer, du kannst vor den Zug, in den Zug oder hinter den Zug springen. Ich glaube, das Wichtige ist, man muss verstehen, dass dieser Zug fährt, ja, und dass wir irgendwo raufspringen müssen. Und ich glaube, was ich von dir höre und was ich momentan selten höre, weil genau das, was Joy auch gerade vorhin sagte, wir sehen sehr viel Aktionismus. Wir sehen natürlich auf LinkedIn und Co. sehr viele Leute, die auf einmal KI-Experten sind, wo ich dann denke, naja, also wo hast du denn mal wirklich was Anständiges schon gemacht, dass du es dich so nennen darfst? Also es wird auch da viel, auch wieder ja Geld verschwendet, auch in diesen Bereichen. Ihr habt aber irgendwo einen Ansatzpunkt gemacht, den ich für sehr schlau halte. Erstmal, wir ordnen mal was, um dann zu gucken, wie kann die KI uns helfen, das zu machen. Aber eben auch in diesem Bewusstsein, wir müssen natürlich irgendwo eine Datenstruktur dafür haben. Aber vor allem habt ihr den Menschen nämlich in den Mittelpunkt gesetzt. Ja? Und viele denken jetzt natürlich in diesem Zusammenhang mit KI ja sofort an, oh, ich kann mir Leute einsparen. Aber ihr habt ganz klar gesagt, nee, wir wollen Prozesse effizienter machen, wir wollen als Unternehmen erfolgreicher sein. Das heißt, wir nehmen unsere Menschen, unsere Mitarbeitenden mit eben in diesem KI-Zeitalter und enablen die da was zu sagen. Und das finde ich, glaube ich, den großen Unterschied zu vielen, die jetzt in puren Aktionismus gerade verfallen und irgendwie ja, welche ChatGPT oder sonstige Lösungen da reinmachen oder bunte Bilder bauen und sagen, wow, das ist die Zukunft. Und dieser strategische Ansatz ist der große Unterschied meiner Meinung
nach. Und ich glaube, Harald, wenn ich da nochmal kurz eingehen darf, weil das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich stark finde, was wir in Händen halten da als erster Ansatz. Wir haben eigentlich drei Säulen. Du hast es richtig gesagt. Die Hauptsäule sind unsere Mitarbeiter.
Ja.
Ja, weil wir werden es nicht hinbekommen, uns in diese Welt zu begeben, weiter zu begeben, indem wir einfach sagen, naja, das macht dann irgendjemand, den wir von außen zu uns holen. Da glaube ich nicht dran. Das funktioniert nicht, ist viel zu teuer, können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir müssen mit den Mitarbeitern, wir müssen unsere Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen unsere Mitarbeiter entwickeln. Zu Norddeutsch dieses Employee Empowerment, so nennen wir das. Mhm. Und eben nicht im Sinne einer Verordnung, wir machen jetzt mal KI und jetzt müsst ihr alle, sondern wir glauben dran und es wäre toll, wenn ihr mitmacht und uns als Unternehmen gemeinsam nach vorne bringt. Und das ist auch, ich glaube, im Gesamtunternehmen so angekommen, dass es ein Investment ist, dass das für uns eine Investition wirklich in die Zukunft ist. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule, habe ich vorhin gesagt, sind die Daten. Das muss ja auch erarbeitet werden. Ja, ich habe vor einigen Tagen gesagt, wenn ich mich an die erste Zeit unseres ERP-Rollouts erinnere und du hättest den Leuten gesagt, ihr müsst jetzt mal Data-Cleansing machen, Das ist so einer der Jobs, die wirklich keiner haben wollte. Ja. Aber sowas von notwendig. Ja, und jetzt ist so langsam auch in vielen Köpfen angekommen, warum ist das denn so wichtig? Wenn du gute Daten hast, kannst du dich auch mit den modernen Technologien auseinandersetzen. Und die dritte Säule, Technologie. Die richtigen Partner an dich binden, die ein oder anderen Use Cases nicht nur pilotieren, sondern wirklich durchziehen und dann daraus lernen. Und dieser Zirkel oder dieser Kreis, Mitarbeiter, Daten, Technologie, das ist, beschreibt unseren Ansatz und das ist aufbauend auf vielen Jahren natürlich jetzt Erfahrung und auch dann sehr gezielt zu investieren, gar nicht viel Geld. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Und ich habe vielleicht noch einen Punkt dazu. Wenn man sich die Themen heute anguckt, viele machen ja genau das, was du beschrieben hast. Jetzt mache ich mal so ein bisschen ChatGPT oder ein eigenes GPT-System, haben wir auch gemacht. Mhm. Das machen aber alle. Und das ist ja kein KI in dem Sinne. Das ist ja ein Tool. Ja, und wir wollen KI nicht, ist für uns kein Tool. Ja, es ist nicht einfach nur, wir machen irgendwie so ein bisschen und dann kannst du dir was rausziehen, sondern es ist ein Teil, es wird ein Teil, es bleibt ein Teil unserer Strategie, immer mal wieder zu verproben. Können wir, wenn wir bestimmte Prozesse neu definieren, können wir es besser machen mit KI, können wir es flankierend machen mit KI, also ein Mindset-Shift. AI first könntest du es auch nennen. Okay. Ja, also dahin zu kommen, in diesen Strukturen zuerst zu denken und sich zu befreien von den etablierten Prozessen, sondern zu sagen, kann man über solche Lösungen einen ganz anderen Weg gehen? Und da sind wir auf einer Reise. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Stamina, die wir da haben, jetzt so durchhalten können. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten. Und dann wird das funktionieren. Und letzter Punkt, es ist auch ein Riesenthema für Employability. Mhm. Wir reden ja auch dann natürlich sehr stark hier über, wie können wir unsere Mitarbeiter motivieren, das ist das eine. Aber wie können wir auch neue Mitarbeiter, kreative Köpfe, ich habe es gesagt, Innovationshaus, wir brauchen Kreativität, wir brauchen das Neue. Wir müssen eine Balance finden natürlich. Haben ja sehr viele gute Mitarbeiter schon im Hause, aber wir wollen ja weiter wachsen. Und natürlich sind wir da auch, wie wir hier alle, in einem Wettbewerb. Und das Thema so zu bespielen, wie wir es gerade tun, wird im Markt wahrgenommen. Man könnte auch sagen, es ist fast wie so ein kleines Marketing-Invest. Ja, also damit kannst du arbeiten, damit kannst du dich positionieren, damit kommst du in gute Gespräche und wir haben wirklich tolle Mitarbeiter an uns binden können, die gesagt haben, hey, das ist toll, ihr arbeitet nach vorn, ihr gebt jetzt nicht Unmengen Geld aus, aber ihr habt eine gewisse Seniorität, ihr habt eine gewisse Verankerung im Unternehmen und das macht mir Spaß. Und dann kriegst du plötzlich Leute an TESA gebunden, die vor vielen Jahren nicht mal ansatzweise über uns nachgedacht haben. Und das finde ich spannend. Das ist auch wieder kulturelle Transformation, die wir da gerade machen.
Das ist ein schöner Übergang, weil ich glaube, wir haben genug jetzt von KI gesprochen. Lass uns über Kultur und Führung sprechen. Für Menschen wie dich, du beeindruckst mich, weil du nicht der klassische CFO in meinen Augen bist, die ich die letzten 10, 15 Jahre besetzt habe oder besetzen durfte. Ich hatte heute zufälligerweise ein Briefing, worum es um einen Bereichsleiter Bilanzen geht. Und da ging es um das Thema Robotik in der Bilanzierung. Und auch SAP S/4HANA haben die im Einsatz. Und da ist überall das Thema ja angekommen. Und ich finde das super interessant, dass du sagst, du hast drei Säulen. Diese Säulen haben wir ja auch. Wir haben auch unsere Menschen, also unser Kapital. Dann haben wir auch die Daten. Das heißt, wir haben tagtäglich mit Kandidaten zu tun, sprechen. Da sind viele Inhalte vertraulicher Natur, die müssen alle DSGVO-konform abgespeichert werden. Und wir haben natürlich ein eigenes ERP-System, Technologie. Nichtsdestotrotz braucht man auch eine gewisse Investition. Ich meine, für jeden Unternehmer ist es super stolz, für ein Unternehmen zu arbeiten, das mit dem Namen wie so ein Deonym dasteht und jeder weiß, was damit gemeint ist. Schöneres kann es für einen Unternehmer ja nicht geben. Aber dennoch, wie schwer tut ihr euch beim Thema Fachkräftemangel, die Menschen anzuziehen? Weil die da sind, das höre ich heraus, überzeugt ihr mit dem, wie ihr führt. Und meine Frage an dich, wie hast du dich entwickelt über deine Karriere hinweg und inwiefern geht ihr mit den aktuellen Herausforderungen, Fachkräftemangel und diesen Themen rum, auch in den drei Säulen, die du mir genannt hast, also Mensch, Technologie und Daten?
Ja, ich würde es vielleicht zuerst einmal versuchen zu beantworten, wie wir mit dem Thema Mitarbeitermotivation beziehungsweise Mitarbeiter auch gewinnen umgehen. Also erstmal glaube ich, grundsätzlich braucht es in solchen Zeiten, in denen wir gerade sind, mehr Führung als je zuvor. Das glaube ich. Orientierung, Führung gibt Orientierung, gibt Stabilität. Und es braucht eine andere Art der Führung. Also was heißt andere Art der Führung? Letztendlich, wir arbeiten in transformatorischen Zeiten. Orientierung ist hier und da nicht immer so ganz einfach. Es braucht Stabilität. Und wir brauchen auch massiven Mut zum Wandel. Wir brauchen ja Veränderungen. Es wird ja so nicht weitergehen. Das sehen wir ja jeden Tag. Mhm. Von daher, wenn ich darauf schaue, wen wir holen, dann möchte ich eigentlich nochmal ganz kurz einführen, wie gucke ich eigentlich auf moderne Führung? Wie gucken wir auf moderne Führung als Unternehmen? Das bin ich ja nicht alleine, das mache ich ja mit vielen der Kollegen hier zusammen. Und ich glaube, das Erste ist wirklich Klarheit, klare Kommunikation. So wie wir es vorhin erläutert haben zum Thema KI, klare Richtung geben. Wo soll das Unternehmen hingehen? Wir haben hier gemeinsam im Vorstandsteam mit unserem CEO, dem Norman Goldberg, vor 5 Jahren eine Strategie gebaut. New Horizon heißt die, die ist bis Ende 25. Wir werden jetzt bald die neue Strategie bauen. Und das gibt Richtung, das gibt Klarheit, das gibt so einen North Star, ja, den wir alle brauchen. Wir müssen alle verstehen, wir müssen den Mitarbeitern, denen, die wir schon haben und denen, die zu uns kommen wollen, ja letztendlich mitgeben können, wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Was ist denn hier eigentlich die Arbeit? Haben wir ein Ziel oder halten wir nur das zusammen, was wir gerade haben? Also das ist ein wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist, und da bin ich zutiefst von überzeugt, authentische Führung. Auch das passt zum KI-Thema. Nicht irgendwie was machen, weil alle es gerade machen, sondern überzeugt sein. Mit Überzeugung führen und überzeugt sein von dem, was wir tun. Und hier und da heißt das natürlich auch zu sagen, wir machen das mal nicht oder das macht keinen Sinn. Also nicht irgendwie alle Streams mitmachen und alle Ideen, die auch zum Teil toll sind, unterstützen, sondern hier und da auch wieder Richtung und Entscheidungen geben. Und der dritte Punkt, so fasse ich das immer zusammen, ist positiv bleiben. Also ich glaube, wenn wir als Führungskräfte anfangen, schlechte Laune zu haben oder den Kopf unter den Arm nehmen, dann werden wir die Mitarbeiter ja nicht halten und wir werden auch keine neuen Mitarbeiter. Das merken die ja sofort. Also in herausfordernden Zeiten ist es absolut wichtig, dass wir auf Chancen gucken. Das tun wir auch gerade wieder. Wir haben ja auch, sind ja auch geschlagen von den ein oder anderen Zöllen und Zollthemen, die dann so plötzlich reinrauschen. Und das haben wir immer wieder bespielt, auch in Covid-Zeiten. Natürlich ist das eine Herausforderung, aber es ist auch immer eine Chance. Immer eine Chance, die wir haben. Und die müssen wir als Unternehmen gesamthaft mit dem Team nach vorne bringen und nicht immer nur darauf schauen, da sind wir ja hier und da in Deutschland nicht so schlecht, dass man dann auch mal drauf auf das Negative, Schlechte, Pessimistische guckt. Natürlich ist das eine Herausforderung, aber es ist auch ein riesengroßes Potenzial für uns, dann wieder nach vorne zu gehen. Das ist erstmal so der Rahmen. Und wenn ich jetzt auf die Mitarbeiter schaue, letztendlich bei neuen und auch bei den Mitarbeitern, mit denen ich jetzt schon zusammenarbeite, für mich ist das ein Ansatz und ein Mix aus, ja, Klarheit, was ich vorhin gesagt habe, aber auch dieses nach vorne, dieses Positive zu verbinden, dieses Nicht-Zweifeln. Ich nehme natürlich Bedenken ernst, muss ich ja, höre mir auch Meinungen an und ich kriege sie auch aus dem Team, wo es Sorgen gibt. Ich versuche das in meinem Führungsverständnis, eine Ehrlichkeit zu haben, auch ehrlich über Konsequenzen von bestimmten Themen zu reden. Und wenn man sich halt verweigert, ist es hier und da schwierig. Ja, da glaube ich, muss man auch ehrlich sein. Wenn du Veränderungen haben willst und die Mitarbeiter ziehen nicht mit, dann ist das schwierig und dann ist das keine Drohung, dass das dann vielleicht schwierig wird, sondern es ist einfach Realität. Und das meine ich mit authentischer Führung, mit Klarheit und gleichzeitig aber auch Unterstützung anbieten für jede Art von Wandel, die vor uns ist. Also am Ende eine enge Verzahnung mit den Mitarbeitern, die Führungsrolle, die man da hat, die ja ein großartiges Privileg ist. Ja, ich meine, das ist ja, was gibt Schöneres, als mit einem Team gemeinsam Dinge nach vorne zu treiben und auch entscheiden zu dürfen. Das ist ja nicht unbedingt immer so in allen Berufszweigen so einfach möglich. Und das macht mir viel Freude. Und das, glaube ich, bringt es dann auch, kommt dann auch an, wenn man Interviews führt. Wir haben ja auch gemeinsam da gewisse Cases, wenn man ein Interview führt und dann sagt, Mensch, so ist Tesa und so sind wir hier und so bin ich und so führe ich und so möchte ich auch mit meinen Kollegen, die ich dann versuche, an uns zu binden, zusammenarbeiten und das funktioniert dann. Ja, das ist so ein bisschen der Rahmen. Und wie, du hattest als zweite Frage, wenn das die erste einigermaßen beantwortet, Joy?
Absolut, absolut.
Dann würde ich ganz gerne nochmal vielleicht nochmal darauf eingehen, wie ich dann führe im Selbstverständnis, also per se, gucke ich immer zurück auf die Anfangsphase. Ich war nach 6 Wochen im Homeoffice, wie wir alle, Anfang 2020. Und das war für mich mein erstes CFO-Mandat. Und ich kam aus einem Umfeld, wo ich alle Leute über viele Jahre kannte und hatte ein wirklich tolles Netzwerk. Und das Netzwerk war plötzlich weg und du fängst in einem neuen Unternehmen, wenngleich auch hier im Hamburger Umfeld, aber fängst im neuen Unternehmen an. Und das ist erstmal eine Herausforderung gewesen. Damit tut man sich nicht per se einfach so leicht. Was mir aber geholfen hat, rückblickend drüber zu reden, auch mit den Mitarbeitern, mit den Vorstandskollegen, offen zu kommunizieren, wo hat man Gesprächsbedarf, wo fehlt es einem noch an Transparenz, an Verständnis, auch da das Gefühl zu haben im Vorstandsteam, was ja dann einfach ganz erheblich wichtig ist in so einer Phase, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir uns unterstützen. Und das ist auch geblieben. Ich investiere, glaube ich, wirklich viel Zeit, habe ich immer gemacht, in direkte Kommunikation mit dem Team, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, direkt und ehrlich und offen. Hier und da vielleicht manchmal auch zu offen und zu direkt. Ja, das ist ja nicht immer so ganz einfach, den richtigen Ton zu treffen. Aber ja, Verlässlichkeit in Prozessen, in Entscheidungen, eine gewisse Vorhersehbarkeit auch zu haben, nicht zu springen. Wenn die Mitarbeiter zu mir kommen und die brauchen eine Entscheidung, kriegen sie auch eine. Ist nicht immer die richtige. Ja, rückblickend machst du auch viele Fehler, aber du kriegst eine Entscheidung. Und wenn es eine Entscheidung gibt und die nicht verstanden werden, dann erkläre ich das auch, warum ich jetzt der Meinung bin, dass das so sein muss. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das dann auch akzeptiert wird und dass die Offenheit für eine Veränderung auch da ist. Also hier und da auch mal zu zeigen, dass man selber unsicher ist oder dass man nicht alles perfekt weiß, glaube ich, ist okay. Und das haben die letzten Jahre auch mit sich gebracht. Das stand ja nirgendwo, was wir alle so erfahren haben. Sich nicht bei allen Themen so in den Mittelpunkt zu stellen, dass man alles weiß.
Aber du beschreibst ja da genau das, was man ja immer dieses Bild der modernen Führung beschreibt. Also Empathie, Kommunikationsstärke, auch eben nicht alles mehr zu wissen, also nicht der Allwissende zu sein, wie es früher vielleicht der Patriarch immer so zumindest vorgespielt hat. Und der Positivismus, also das sind ja alles, ne, oder die Resilienz auch, das sind ja alles genau diese Themen, die ja heutzutage so dieses Buzzword moderne Führung beschreiben. Und das verkörperst du. Aber woher kommt das bei dir? Also du sagst ja gerade vorhin auch, du hast eine Zeit lang auch in den USA gelebt. Also hat das dich geprägt oder wie hat sich genau, wir haben diese Werte bei dir in der Führung über die Jahre eigentlich entwickelt und hat dich irgendwas oder irgendwer besonders geprägt auf dem Weg?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Frage. Ich versuche das mal irgendwie in Worte zu fassen. Ich glaube, rückblickend könnte man sagen, relativ geradliniger Weg. Ja, viele Dinge gemacht, hat sich so ergeben. Von außen sieht das so aus, aber am Ende war es das gar nicht. Ich habe einfach an vielen Stellen schon für mich gesagt, ich probiere das jetzt mal aus. Ich bin nach dem Studium zu einer Beratung gegangen. Ich wusste auch nicht so ganz genau, was da jetzt genau wie passiert, auch wenn man das eigentlich erwarten sollte, wenn man so einen Job macht. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, vielleicht hier und da auch nicht perfekt vorbereitet. Aber vielleicht war es das dann auch, ja, in so jungen Jahren einfach zu sagen, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen. Also was mich schon geleitet hat, und das ist auch sicherlich das Ergebnis aus dem Umfeld, aus dem man dann so kommt, eine gewisse Gelassenheit dann auch zu haben und Dinge auf sich, ja, einfach Dinge auszuprobieren. Aber es sind ganz viele Wendungen da drin gewesen, die ich auch nicht so vorher gesehen habe. Und wenn ich rückblickend gucke, dann ist es, was ich glaube auch für alle immer wichtig ist, was mich umgetrieben hat, ist Neugierde. Ich wollte immer irgendwas erleben. Ich wollte immer Dinge tun, die vielleicht so aus dem familiären Umfeld nicht so direkt sich erschlossen haben. Ja, wir waren nicht in der Familie jetzt irgendwie, sind nicht um die Welt gegondelt. Und für mich war das interessant. Ich wollte das gerne. Und dann habe ich Praktikum in Asien gemacht. Da gab es noch keine E-Mails, da gab es nur Fax. Ich habe in der Zeit bei meinem langjährigen Vorarbeitgeber bei der Firma Beiersdorf 2 längere Auslandsstationen gemacht, 4 Jahre in Moskau und gute 4 Jahre in den USA. Mhm. Und das sind tolle Erfahrungen. Und ich glaube, das ist es am Ende des Tages, sich immer wieder in andere Kulturen, in andere Denkweisen hineinzusetzen und das Ganze gekoppelt mit einem Mut zum Risiko. Weißt du ja auch nicht, ob das funktioniert. Und am Ende hat es funktioniert, ist dann auch manchmal hier und da eine Wette. Am Ende ist es, glaube ich, das, was mich prägt, ist einfach diese Erfahrung, dass es immer noch wieder was gibt, was einen total bereichert. Und dass man nicht stillsteht, dass man immer wieder nach neuen Herausforderungen sucht und sich auch neuen Herausforderungen stellt. Das zeichnet mich, glaube ich, so als Person auch aus. Ich fordere viel, ja, aber ich gebe auch viel Freiraum und ich teile gern die Erfolge. Und wenn ich zurückgucke, dann ist das natürlich auch immer nur alles möglich, wenn man das in einem stabilen privaten Setup hat. Meine Frau und meine Söhne haben das alles mitgemacht und wir haben dadurch ganz viel in der Familie ausprägen können, kennengelernt und das prägt uns weiter und dass diese Stabilität im Privaten ist natürlich dann auch eine Stabilität, die dir dann im Beruflichen hilft und das ist letztendlich das, was einen prägt.
Ja, vielen Dank für die Antwort, Jörg, weil wir versuchen ja auch hier Vorbilder für uns zu gewinnen, die was mitgeben oder abgeben können für die Zuhörer, insbesondere auch für die jungen Wir haben ja hier auch Entscheider, die mit sitzen, einfach mal, die vielleicht es nicht schaffen, auf LinkedIn zu gehen und deinen Namen zu suchen. Du warst ein Top-Absolvent, dann, wenn du sagst, bescheiden Beratung, du meinst The Boston Consulting Group, BCG, dann warst du bei Beiersdorf, dann warst du in Moskau, dann warst du in den USA und du hast insgesamt 3 Arbeitgeber gehabt. Das ist total untypisch in unseren Zeiten heute, ja. Und du hast innerhalb eines Konzerns deinen Weg gemacht. Auch seltener zu sehen heute, weil man dann gerne mit unserer Hilfe nach links und rechts sozusagen die Karriereleiter rüberklettert. Und deswegen diese Frage, was würdest du heute jungen Menschen denn mitgeben? Weil am Ende des Tages wollen ja alle so einen idealen Lebenslauf haben wie du, wenn man ehrlich ist, ja. Guten Abschluss, top, am besten Mackie oder BCG und dann springt man ab und macht die Karriere da weiter. Meistens sind das ja die gleichen Kaliber, ja. Das sind alles High Potentials. Aber was würdest du jungen Menschen mitgeben, worauf die achten sollen, insbesondere? Und würdest du denen sagen, baut eure Karriere so auf? Zeichnet sie vorher oder wie würdest du das angehen?
Also ich brauche gar nicht so sehr auf, sag mal, die jungen Leute gucken. Ich habe ja 2 Söhne. Der eine hat gerade sein Abitur gemacht, der andere hat noch ein paar Jahre an der Schule. Und die sind auch sehr kommunikationsstark, wie das so ist, und gehen natürlich auch mit mir in die ein oder anderen Diskussionen. Und natürlich mache ich mir mit meiner Frau darüber auch viele Gedanken, wie geht das denn für die eigentlich weiter? Und das sind ja dann die jungen Leute. Der eine ist jetzt kurz davor, dann ins Studium einzusteigen. Und natürlich bist du da auch gefordert, mitzuhelfen. Ja, mitzuhelfen, dass sie den richtigen Weg gehen. Ich glaube, es gibt nicht den Weg. So sage ich das immer. Es gibt nicht den einen Weg. Ich glaube, der Weg, der funktioniert, ist, der jedem Einzelnen irgendwie Freude macht. Und Freude heißt, hier und da auch mal was auszuprobieren, was vielleicht nicht so linear ist und vielleicht nicht alle so machen. Ja, ist das so erstrebenswert, das Studium durchzuplocken und direkt in irgendeine Beratung zu gehen und dann und dann und dann und dann? Weiß ich nicht. Kann sein. Ja, für den einen oder anderen passt das. Ich versuche meinen Söhnen, und das versuchen wir zusammen, meine Frau und ich, mitzugeben, dass Anpassungsfähigkeit ein riesengroßes Gut ist. Und wir sind viel durch die Welt gegondelt, wir haben viele Dinge gesehen. Das, glaube ich, sollten junge Führungskräfte lernen, dass es Veränderungswilligkeit braucht. Was heute gut ist, ist morgen nicht mehr gut. Lernbereitschaft und ganz wichtig, digitale Neugierde. Digitale Neugierde, das, was ich erlebt habe, wie ich mein Studium gemacht habe, wie ich meine Karriere entwickelt habe, das wird so nicht mehr funktionieren, weil wir sind jetzt im digitalen Zeitalter. Also mit diesen Themen auseinanderzusetzen, digitale Technologien. Und das Dritte, würde ich nochmal einen Punkt nennen, ist eine emotionale Intelligenz zu entwickeln, nicht nur einseitig. Es braucht ja auch eine gute emotionale Basis, eine gute Verankerung, auch drauf gucken, mit wem man sich umgibt, dass man Freunde hat, dass man eine gute Familie hat. Diese Dinge nicht mehr nur Sacharbeit, sondern wirklich oder nicht nur darauf fokussieren. So habe ich es zumindest versucht, dass das dann beruflich alles toll passt, sondern dass man auch links und rechts gut verankert bleibt.
Und für viele, emotionale Intelligenz kann man ja erlernen, im Gegensatz zu dem anderen Intelligenz. Und das gibt sozusagen Hoffnung.
Und letzter Punkt, bleib authentisch. Ja, versuch nicht irgendwelchen Leuten nachzuäffen, sondern geh deinen Weg. Geh deinen Weg und vertrau drauf. Und es gibt nicht ein falsch, es gibt nur ein anders.
Ja, und ich glaube, das ist cool. ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir unseren Kindern mitgeben. Hauptsache, ihr seid glücklich, probiert euch aus, seid neugierig, entdeckt die Welt. Ich glaube, dass wir gar nicht in der Lage sind, denen zu sagen, wo der Weg lang gehen wird, weil wir können gar nicht mehr in 5-Jahres-Rhythmen denken, sondern müssen viel, viel kürzere Zeiträume. Die Veränderung ist so massiv und die geopolitische Lage fordert uns ja auch nochmal heraus und vor allem auch die nächste Generation. Deshalb vielen, vielen Dank für dieses Gespräch voller Positivität, voller Treiben. Ich glaube, wir gehen wirklich energetisch aus diesem Gespräch raus. Persönlich kann nur sagen, ich sehe auch Tesa in ganz normal von einem ganz anderen Blickwinkel und glaube, dass ihr da als Führungsteam, als Vorstand da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet habt, euren Mitarbeitenden da mitzunehmen. Und auch, was ich sehr schön fand, um das nochmal zu betonen, ist auch, dass du nie diese Lieferantenrolle oder sowas siehst, sondern immer Partner. Wir mit unseren Partnern entwickeln Produkte, wir entwickeln Lösungen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Denken, dieses kooperative Denken, was auch Führung unglaublich in der heutigen Zeit erfolgreich macht. Deshalb vielen Dank an der Stelle, lieber Jörg, für dieses tolle Gespräch über Transformationsprozesse, über Kulturwandel und über die neue Art des CFOs, wenn ich das so sagen darf.
Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, Jörg.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wie immer alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts sind auf der Webseite von Deininger sowie auf allen favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Und ansonsten danke ich sehr fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss von mir. Ciao.
Tschüss, danke.